Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler Michael Kross, Professor an der Leuphana Universität Lüneburg, einer der profiliertesten Demokratieforscher der Gegenwart. Sie lachen schon, aber das schreibt die Zeit. Aber ich sage erstmal schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Ankündigung, hallo Herr Frenzel.
Oder ist es, also warum müssen Sie da lachen an der Stelle?
Naja, also man muss da, das ist eigentlich nett, dass Sie mir diese Gelegenheit geben. Man muss sagen, dass ich da zusammen erwähnt wurde mit einem Kollegen, Daniel Sieblatt heißt der, der in Harvard lehrt. Und ich glaube, dass es tatsächlich so war, dass es zunächst um Herrn Sieblatt ging und ich dann da mit erwähnt wurde.
Also Ihre Bescheidenheit ehrt Sie. Absolut. Herr Kross, ich habe noch eine ganz andere Frage. Ich hoffe, Sie haben ordentlich Bargeld dabei.
Selbstverständlich, wenn ich zu Ihnen komme, habe ich immer Geld dabei, Herr Franz.
Sie ahnen, warum ich frage?
Ehrlich gesagt nicht.
Okay. Nein, es ist eines dieser Tagesthemen, das wir jetzt nicht weiter intensiv betrachten, aber auch für Sie als kleine Serviceinformation in die Republik. Falls der Geldautomat leer ist, das könnte nämlich passieren, dass er auch an diesem Wochenende leer bleibt, dann liegt das ausnahmsweise mal nicht an diesen Jungs wie Putin oder so. Nein, es ist Verdi, die Dienstleistungsgesellschaft, die nämlich dafür sorgen, dass die Geldlieferanten in einen kleinen Warnstreik gehen.
Ach so, ich wusste von nichts. Danke.
Gut. Geld ist ein Thema heute bei uns, aber eher so der ganz große Geldautomat namens Staat, der ja irgendwie in letzter Zeit ständig Scheine ausspuckt. Aber jetzt droht hier nicht Verdi, sondern Christian Lindner. Schuldenbremse bitte ab 2023. Wir reden hier gleich über das große Geld und eventuell auch über zu große Erwartungen, was bitteschön der Staat alles so zu regeln hat. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Wir sprechen über das große Geld. Heute Nachmittag stellt Finanzminister Christian Lindner den Bundeshaushalt für das nächste Jahr vor. Und er will nach den Rekordschulden der letzten 3 Jahre zurück zur Einhaltung der Schuldenbremse. Das ist übrigens nicht das gleiche wie die schwarze Null. Das geht manchmal durcheinander. Heißt also nicht keine Schulden, aber sie bekommen eben von der Verfassung vorgegeben einen Deckel. Umgerechnet sind das 17,2 Milliarden Euro Schulden 2023 maximal. Aber nur mal zum Vergleich. Dieses Jahr sind es fast 140 Milliarden Euro, die der Bund sich leihen muss. Und Michael Kross, da kommen wir jetzt zu dem kleinen Geld, warum er das unter anderem tun muss. Denn ab heute fließt so einiges. Ich zähle mal ganz kurz auf. 100 Euro Kindergeld extra pro Kind, 200 Euro extra für alle Hartz-IV-Empfänger. Außerdem, und davon dürften auch alle profitieren, die EEG-Umlage, also diese erneuerbare Energien-Umlage, so ein bisschen mehr als 3 Cent pro Kilowattstunde, fällt auch für alle weg. Also, wenn ich mal zusammenfasse, dieses Jahr ganz große Gießkanne und dann nächstes Jahr so diese gute alte Gürtel-Enger-Schnallen-Idee, passt das zusammen?
Nein, von den Maßnahmen, die Sie jetzt aufgezählt haben, würde ich auch nur eine für nachvollziehbar halten, nämlich eben die ALG II, Hartz-IV-Empfänger zu unterstützen. Alles andere kommt ja allen zugute und da kann ich einfach nicht mitgehen, gerade wenn die Zeiten schwerer werden, warum dann eben, und die Schere, ja, dafür gibt es so viele empirische Belege, zwischen Arm und Reich aufgeht, warum dann eben Maßnahmen gewählt werden, Tankrabatt ist ja auch noch so ein Beispiel, die letzten Endes allen gleichermaßen zugutekommen. Da kann ich nicht nachvollziehen und werde gleich noch einen Satz, damit ich meinen Blutdruck sich wieder einpegelt hier sozusagen dazu sagen darf. Ganze Diskussion, egal ob sie es schwarze Null oder Schuldenbremse oder sonst wie nennen, ich meine, das ist doch alles hinfällig, ja. Schulden heißen doch jetzt Sondervermögen. Von daher, also ist das doch ohnehin, jetzt sind doch nur noch so irgendwo so rhetorische Spielchen, die da getrieben werden, aber wir sind doch nicht mit ohne Schulden unterwegs im nächsten Jahr.
Nein, und in den nächsten auch nicht. Also ist es ja auch schon die Frage, ob selbst ohne Sondervermögen diese 17 Milliarden Neuschulden überhaupt zu halten sind oder ob da nicht dann doch irgendwann ein Christian Lindner kommt. Jetzt habe ich eine politisch-strategische Frage erstmal an den Politikwissenschaftler. Vielleicht weiß Christian Lindner das auch schon insgeheim.
Na klar.
Und er weiß aber auch, wenn ich jetzt schon die Schleuse aufmache, dann kriege ich meine lieben grünen und roten Freunde in dieser Bundesregierung gar nicht mehr zurück irgendwie in den Ring, weil die dann ganz viele neue Gießkannenideen haben.
Grundsätzlich muss ein FDP-Finanzminister natürlich suggerieren, dass der Gürtel, glaube ich, Sie haben ihn schon angesprochen, nicht wahr, enger geschnallt werden muss. Das finde ich auch einfach nur vollkommen normal, ne? Aber Warum, wie nennt man das, eine performative Widerspruch, ja, ergibt sich für mich daraus, wenn man eben den gesagten Tankgutschein 2 Wochen vorher Tankrabatt raushaut, dann sehe ich einfach, dann unterminiere ich doch mein eigenes Argument. Da fängt es für mich an, schwierig zu werden. Die Rhetorik ist vollkommen klar. Ja, die Grünen fangen auch nicht an zu sagen, Klimaschutz ist jetzt irgendwo schon so ein bisschen nachrangig oder so. Das ist ganz und gar
die haben schon so viele Tabus gebrochen in letzter Zeit.
Das dauert das auch noch, aber nein, Sie wissen, wie ich meine.
Ich meine, leider, das ist in Ordnung. Leider unterm Strich passiert es ja auch de facto schon, ne? Also auch beim Klimaschutz. Weil das ist natürlich genau die Frage. Also egal, ob man jetzt dann den Schuldenrahmen vielleicht doch noch ein bisschen höher hält oder nicht. Mhm. Wir werden ja in eine Situation kommen, wo das, was bisher möglich ist, dass man sagt, wir tun das und machen das aber auch. Mhm. Und wir geben der Bundeswehr mehr Geld, aber keine Sorge, wir erhöhen auch die Hartz-IV-Sätze und investieren noch extra in Bildung. Wir ahnen und wir wissen ja, genau, dass wir eigentlich spätestens im nächsten Jahr diese politischen Entscheidungen kriegen, wo es dann heißt Bildung oder Panzer. Ja,
und der Mechanismus ist ungebrochen und da muss man eben einen Riegel vorschieben, eben, weil es ist objektiv so, dass unser Wohlstand, ich glaube, Robert Habeck hat das auch schon explizit so formuliert, dass unser Wohlstandsniveau in den nächsten Jahren nicht steigen wird und auch nicht stagnieren wird, sondern sinken wird. So. Und daraus kann jetzt jede Partei was ableiten, aber keiner kann daraus ableiten, dass es eben so weitergehen kann, sondern irgendwo muss gespart werden. Es ist vollkommen klar, dass da auch die Koalitionspartner alle verschiedene Präferenzen haben, ne? Aber deswegen eben gerade diese Sachen, die allen zugutekommen, die gehen aus meiner Sicht damit überhaupt nicht einher. Und ich zähle jetzt, seit es das Sondervermögen gibt, immer die Sondervermögensforderungen, die so erhoben werden. Ich bin so bei 4 oder 5, bin nicht ganz sicher, ne? Für Infrastrukturausbau, für den Sozialstaat, für irgendwas mit Kitas habe ich schon in der Öffentlichkeit so gehört. Und irgendwann wird jemand damit durchkommen. Also da ist wieder noch eine Büchse der Pandora geöffnet worden und das finde ich ein bisschen schade.
Der gerade von Ihnen angesprochene Robert Habeck hat ja auch was anderes gesagt. Eine viel diskutierte Aussage in einem Interview, als es um die Frage ging, ob man Leuten noch einen Bonus geben sollte, wenn sie beispielsweise Energie sparen. Ich spiele das gerade mal ein.
Und ich will auch nicht in einem Land leben, wo man nur noch sich bewegt, wenn es Geld dafür gibt. Das ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
Die kriegst du nicht, Alter. Das ist ja fast schon so ikonografisch so als Aussage. Aber das beschreibt ein ganz interessantes Thema, das Sie, glaube ich, auch umtreibt. So die Erwartungshaltung an den Staat.
Genau, das treibt mich sehr um. Natürlich apparieren, das muss man hier einfach der Fairness halber sagen, auch die Grünen mit genau diesen Anreizen, die man, Alter, nicht kriegt. Ne? Aber ist natürlich super gesagt vom Habeck, einmal mehr. Und ja, ich glaube, dass alle Parteien, die in irgendeiner Art und Weise von sich behaupten, sie wollen mal an der Regierung sein in Deutschland, jetzt eine Grundrhetorik fahren und sprechen sollten, die davon ausgeht, Demokratie so zu verstehen, dass das eben wie beim Tango ist, dass 2 dazugehören. Ja? Die Repräsentierenden, ja, die da was machen, aber auch die Repräsentierten, die nicht irgendwie nur einmal zur Wahl gehen und dann warten, dass quasi der Rest der Demokratie mit dem Amazon-Boten kommt und wenn der sich verspätet, schon hektisch aufs Handy gucken und irgendwie schlechte Bewertungen da reintippen. Das ist eben ein Grundunterschied. Es bedarf eines sozusagen ständigen Engagements. Teil dieser Aussage habe ich auch bei dem Habeck ein Spieler gerade gehört und auch eine Verantwortlichkeit, ja, sich zu fragen, was ist eigentlich nötig und was ist nicht nötig. Ne? Und da sind wir wieder beim Anfang, bei den Maßnahmen, die Sie vorgestellt haben, da sage ich mindestens 2 von 3 sind eben nicht nötig.
Da würden jetzt Regierende sagen an dieser Stelle, es sind ja eben einfach auch alle betroffen von diesen steigenden Preisen und es gibt so etwas wie ja, den gesellschaftlichen, den sozialen Frieden.
Richtig, vollkommen richtig.
Nein, auch wenn Leute vielleicht nicht an der Existenzgrenze sind, aber sie haben deutlich weniger und werten dann vielleicht, ich meine, das ist ja auch politische Strategie, dass sie eben bei der Stange bleiben, dass sie sagen zum Beispiel, wir bleiben solidarisch mit der Ukraine, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sehr man sich das leisten kann. Da hilft der Staat an der Stelle.
Da würde ich immer dafür plädieren, sich wirklich hinzusetzen und nach dem echten Eigeninteresse, so würde ich das nennen, zu fragen. Ja, ein richtig verstandener Egoismus würde einem zum Beispiel suggerieren, dass die Sache mit der Ukraine eine ziemlich gute ist, weil man dabei immer noch gewährleistet, dass die Kampfhandlungen nicht vor der eigenen Haustür, also nicht direkt, wohlgemerkt, vor der eigenen Haustür stattfinden. Ja, man hält sich sozusagen was vom Leib und hilft anderen. Mehr ist gar nicht drin, würde ich sagen. So, aber bei einem Tankrabatt, um den jetzt einfach mal plakativ rauszugreifen.
Den mussten Sie jetzt nochmal erwähnen.
Tut mir leid, ne, da ist es jetzt einfach mal mein Hassobjekt hier in dieser Hinsicht. Dass da eben Leute, die mit einem, ja komm, jetzt geben wir hier gleich mal dem Affen Zucker, ja, mit dem fetten SUV 20 Liter in, auf 100 Kilometer unterwegs sind, genauso und eigentlich sogar noch mehr profitieren, eben als die Hartz-Empfängerin, alleinerziehende Mutter, die da irgendwie mit einem klapprigen Fiesta durch die Gegend gondelt. Das, tut mir leid, da steige ich aus. Ja, das kann ich angehen.
Wir haben ja all die Zeit probiert, irgendjemanden zu finden außerhalb der Regie oder außerhalb der FDP, der diesen Tankrabatt verteidigt. Ist es uns nicht gelungen. Ich glaube, wahrscheinlich kann man langsam so amtlich den Stempel drunter machen. War eine wirklich nicht so zielführende Idee, die leider viel gekostet hat. Ja, viel kosten. Unser Stichwort, heute wird der Haushalt vorgestellt fürs nächste Jahr. Mal gucken, wo sie dann am Ende landet, die Neuverschuldung. Aber auf jeden Fall ist das Ziel des Finanzministers, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Ich liebe ja diesen Spruch, Michael Koss, alle reden übers Wetter und dann kommt wir nicht. Aber ich muss jetzt sagen, wir auch. Es gibt nämlich eine erschreckende hohe Zahl. Vom Robert-Koch-Institut ermittelt gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt, in den letzten drei heißen Sommern 2018, 2019 und 2020 sind in Deutschland mehr als 19.000 Menschen an der Hitze, durch die Hitze gestorben. Und wir haben dadurch sogar eine Übersterblichkeit, das ist ja auch so ein Begriff, den wir, glaube ich, in der Breite kennengelernt haben durch Corona, also dass es erkennbar mehr Tote gibt als in Durchschnittswerten anderer Jahre. Das hat mir auch insofern auch gerade dieser Corona-Vergleich zu denken gegeben, weil das ja auch zeigt, wie wählerisch wir als Gesellschaften sind, ne? Welche Risiken wir ernst nehmen und welche wir einfach so hinnehmen.
Ja, aber ich sehe da halt eben nicht so viele Parallelen. Eine ist nur, dass ich auch sagen würde, die sind wahrscheinlich nicht an, sondern mit Hitze. Man sagt doch, das ist bei Corona jetzt auch gestorben. Das waren ja sicherlich Menschen, die eben auch Vorerkrankungen haben. Und ein weiterer Unterschied ist
Vor allem ältere Menschen.
Ja, ja. Dass die Hitze, also anders als Corona, das sich ja in der Warn-App höchstens hinterher ankündigt. Wenn man Glück hatte, dann weiß man hinterher, ob man ausgesetzt war. Die Hitze wird ja dann doch vorher, das heißt Wetterbericht, angekündigt. Und diese ganze Thematik, die ich natürlich bedauerlich finde, sehe ich aber politischer Verantwortlichkeit ein Stück weit entzogen.
Ja?
Ja, ich würde eben schon sagen, ich bin alt und gebrechlich, es wird sehr heiß, ich stelle mir zwei Karaffen mehr Wasser neben das Bett, ich lasse es sehr langsam angehen und so weiter und so fort. Vielleicht bin ich da jetzt naiv und unwissend, dann bitte ich um Nachsicht, aber ich glaube, das sind schon sehr, sehr effektive Präventionsmaßnahmen. Wenn ich dann eben eine Pflegestufe habe, pflegebedürftig bin, dann sollten das eben die Leute, die für mich sorgen, tun. Und dann hätte ich jetzt gesagt, ist man schon auf einer vergleichsweise sicheren Seite, aber Corona erfordert dann doch ein bisschen mehr Maßnahmen und da sehe ich den Staat eben mehr in der Pflicht.
Ja, ich wollte es nicht direkt vergleichen, aber nur manchmal so mit dieser Fragestellung, ab wie viel Toten wir eigentlich alarmiert sind über Zustände und sagen, es müsste sich was ändern. In diesem Kleinen, was diese Schutzmaßnahmen angeht, da kann man sagen, ganz viel Eigenverantwortung, aber es gibt natürlich auch die Frage der Gesamtverantwortung, warum erleben wir denn diese Hitzesommer? Da sind wir ganz schnell beim Klimawandel.
Das ist eine andere Frage, da tun wir ja auch
okay.
Was. Also natürlich zu wenig, aus vieler Leute Sicht, ja. Nicht wahr? Aber ich glaube, Ich würde jetzt immer noch sagen, Bewusstsein dafür gibt es. Mittlerweile muss man erklären, warum man meint, etwas nicht bedrohlich zu finden. Und das war noch vor vielleicht 5 Jahren, ich mag mich nicht festlegen, anders. Ja? Mhm. Und das sehe ich schon als einen Bewusstseinswandel. Und deswegen bin ich da jetzt auch nicht so pessimistisch.
Wenn ich Ihnen jetzt an dieser Stelle erzähle, dass bereits ein Bundesland, nämlich das Land Berlin, einen Präventionsplan auf den Weg gebracht hat von staatlicher Seite, andere Bundesländer planen sowas wohl auch. Da sind dann ganz praktische Tipps drin, gerade so für Pflegeeinrichtungen, für Krankenhäuser. Achten Sie drauf, viel zu trinken. Achten Sie darauf, dass die, um die Sie sich sorgen müssen, viel trinken. Ich habe den sehr interessanten Bericht meiner Kollegin Ann-Kathrin Jeske, die heute auch die Redaktion der Sendung hat, im Deutschlandfunk gehört, wo nämlich dann genau diese Frage gestellt wurde. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit, die man nicht aufschreiben muss? Und dann aber diejenigen, die das gemacht haben, gesagt haben, ja, leider ist es etwas, was wir aufschreiben müssen, denn diese Selbstverständlichkeit ist nicht im täglichen Leben verankert.
So, und jetzt ziehen wir Querverbindungen zum Beitrag vorher. Ne? Das, wenn ich sage, Demokratie ist für mich eine Veranstaltung, wo eben alle dazugehören, dann sehe ich den Staat tatsächlich nicht da in der Pflicht, wo wirklich die Einzelnen oder dann eben die Institutionen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, nicht wahr? Deren Job das ist, da hinterher zu wischen, das kann nicht angehen. Und damit erzeugt man auch Abhängigkeiten, sage ich mal. Also diese Erwartung, dass einem alles irgendwie gesagt und vorgeschrieben wird, dann die endet in Passivität. Also für mich ist das genau der kausale Mechanismus, der dann dazu führt, dass man denkt, dass die Demokratie mit dem Bringdienst kommt oder so. Und tut mir leid, da stinkt der Fisch vom Kopf her und da bin ich direkt von vornherein sozusagen dagegen. Das Naheliegende bitte von alleine tun. Es gibt nämlich genug echte Probleme. Und das, wenn ich den Satz noch sagen darf, ist eben auch oft eine politische Strategie, die von Politik angewendet wird, weil man gewählt werden muss und von BürgerInnen geduldet wird, weil das immer so schön überschaubar alles klingt, nämlich nicht das eigentliche Problem anzufassen, sondern sozusagen ein bisschen Scheinprobleme zu erzeugen, die dann auch zu lösen oder scheinen zu lösen, dann sagen alle, ist doch wieder prima, was passiert. Ich glaube, da kommen wir noch drauf zurück.
Michael Koss, Sie machen ja schon das Teasing auf die nächsten Themen. Ist auch gut, wir haben ja noch ein paar andere Tagesthemen für Sie hier im Deutschlandfunk Kultur. Und natürlich jetzt aber machen wir hier gemeinsam, ne, der unvermeidliche Hinweis, bitte vergessen Sie nicht, ausreichend zu trinken. Ne? Wir tun es jetzt auch hier.
Ob bei dem Gewitter heute das noch nötig ist. Aber Herr Frenzel, ich will auf keinen Fall am Ende schuld sein, dass jemand nicht getrunken hat und dann hier beim Deutschlandfunk hören umkippt. Also Prost.
Prost. Wir gucken jetzt auf ein Thema, das uns schon lange beschäftigt. Kunst, die hier ist, hierzulande, aber eigentlich gar nicht hierher gehört. Raubkunst ist ein Stichwort, Schätze aus kolonialer Zeit, die sich in deutschen Sammlungen finden. Heute gibt es im Fall der berühmten Benin-Bronzen einen Abschluss. Außenministerin Baerbock, Kulturstaatsministerin Roth, beide von den Grünen, werden mit ihren nigerianischen Amtskollegen eine Absichtserklärung unterzeichnen, die dann den Weg für die Übertragung freimacht. Und dann soll es so sein, dass die nigerianische Seite auch entscheiden kann, welche Objekte zurückkommen oder welche dann aber eben als Leihgabe in den Museen in Deutschland bleiben dürfen, weiter gezeigt werden dürfen. Ich habe mal, bevor wir darüber sprechen, die Aussage von Hermann Patziger, dem Präsidenten der Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der hat das bei uns im Deutschlandfunk Kultur als wichtigen Schritt gewürdigt.
Es ist koloniales Unrecht und das Ende, was wir jetzt erreicht haben, nach einem knappen Jahr Verhandlungen, die komplette Eigentumsrückübertragung der Bestände, aber eben partnerschaftlich, das heißt, es werden Leihgaben hier in deutschen Museen bleiben. Das ist, glaube ich, ein zukunftsweisender Weg und ich freue mich sehr, dass wir mit den Nigeranern da wirklich so gut zusammengearbeitet haben.
Das sind die Worte Patzingers. Michael Koss, was sagen Sie?
Stimmt total zu. Es muss so sein, lieber spät als gar nicht in dem Fall. Für mich ist der wichtigste Nebeneffekt, mir geht es jetzt, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht um die Kunstwerke, mir jetzt, sondern für mich ist der wichtigste Nebeneffekt eigentlich der, dass man auf diese Art und Weise mit diesen Ländern ist gar nicht vor so allzu langer Zeit sogenannten dritten Welt, eben endlich auf Augenhöhe kommt. Ja, man geht in so ein Museum, man guckt sich das an und die Wahrnehmung bis vor kurzem war, das sind irgendwie deutsche Kunstwerke, die aus anderen Ländern kommen und wir gucken uns die letzte Hochkultur von diesen anderen Ländern an und wir erheben uns dabei, ob wir es wollen oder nicht, ein Stück weit über die. Und das genau, glaube ich, kommt damit zu einem Ende, dass man eben sieht, das ist deren historisches Erbe, das gehört denen auch. Und wenn es hier geguckt werden kann, und das sagt der Herr Patzinger, das ist ja auch gar nicht das Problem, dann sind es eben Leihgaben, ja, von diesen Ländern. Und das ist ein ganz einfacher, ja, im besten Sinne einfacher Mechanismus, um eben auf Augenhöhe zu kommen, um diese Anerkennung zu kriegen, in denen es, glaube ich, um die es in diesen ganzen Postkolonialismus-Diskursen vor allen Dingen geht. Ja. Das sind nicht nur materielle Fragen. Und ja, deswegen einfacher und auch im Wortsinn billiger kann man es gar nicht haben.
Tja. Wobei ich diesen Aspekt der Leihgabe, also diese Möglichkeit auch wirklich wichtig finde, nicht weil ich unbedingt will, dass das alles hier bleibt. Es ist natürlich auch schön irgendwie, wenn es näher ist als Nigeria, wenn man es von unserer Perspektive sehen will. Aber ich finde diesen Aspekt, weil Sie sagten gerade, man hat das so wahrgenommen als deutsche Schätze, Kunstwerke. Da würde ich vielleicht widersprechen an der Stelle. Ich glaube, sie wurden in gewisser Weise als, ja, idealerweise, vielleicht idealisiere ich es jetzt, als universelle Weltkulturschätze wahrgenommen. Und das fände ich natürlich wichtig, dass wir das hinkriegen bei dieser Debatte, dass wir da nicht so eine falsche Neunationalisierung von Kunst und Kunstgegenständen schaffen.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, will da auch gar nicht gegenreden. Ich sage Ihnen, was ich im Hinterkopf hatte, das waren natürlich vor allem so diese ganzen Troja-Schätze oder so, ja, die den Griechen da, die auf ihrer höchsten Zivilisation, das war jetzt für mich dieser idealtypische Hintergrund, die da weil in Griechenland sozusagen im Hellenismus, im Altertum, in der Hochphase sozusagen der griechischen Kultur mal eine große Rolle gespielt haben und dann mussten aber eben Deutsche kommen und das Ganze ausbuddeln. Und das sind, glaube ich, Figuren, die man auch auf subtilere Arten und Weisen in solchen Museen doch häufig antrifft. Und klar, am Ende müssen wir sowieso zu so einem, ich will das gar nicht abtun, so ein One-World-Ding kommen, aber wenn wir erstmal wegkommen sozusagen von dem Blick des kolonialen Obens und des im Kolonialreich befindlichen Untens, dann ist schon mal viel erreicht. Und dann gehe ich gerne auch bis zu Ihrem Zielpunkt, sage ich mal.
Der Mann, der hier steht, den kennen Sie möglicherweise schon. Michael Koss, Politikwissenschaftler, sei es von früheren Besuchen bei uns oder von Anne Will. Oder die echten Kenner haben natürlich ihr Buch zu Hause stehen, Demokratie ohne Mehrheit über den Parlamentarismus von morgen. Wir sprechen über die Themen von heute und ich kann Ihnen sagen, dass die Kultusministerinnen und Kultusminister sich heute mit Zahlen und Erhebungen beschäftigen zum Stand des Schulunterrichts. Es geht unter anderem auch um Kompetenzen von Viertklässlern, die man untersucht hat in Mathe und Deutsch. Eben nach mehr als einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen im Schulbetrieb. Da wurden 27.000 Schüler befragt und untersucht. Herr Koss, wir nehmen das mal zum Anlass hier, denn der Zustand der Schulen ist etwas, das haben wir schon vorher gemerkt, dass sie mindestens beunruhigt, wenn nicht sogar verärgert. Warum?
Ja, jetzt sind wir an der Stelle, als ich vorhin sagte, Politik neigt ein bisschen dazu, aufgrund der Kurzfristigkeit, wenn Probleme wirklich strukturell sind, ein Scheinproblem aufzubauen. Und ich finde, in der Bildungspolitik haben wir eine Scheindiskussion nach der anderen.
Ne? Nämlich welche?
Wir reden über, wenn Sie jetzt schon sagen digital, dann reden wir über Laptops und in der Schule, iPads in der Schule. Wir reden über irgendwie 12 Jahre zum Abitur, wir reden über 13 Jahre zum Abitur und wie die Schulformen, Gymnasien, ja oder nein, Gemeinschaftsschule, all diesen ganzen Klimbim. Aber aus meiner Sicht gibt es am Ende eigentlich nur eine Schraube, an der man wirklich drehen muss, um vernünftige Bildung zu erreichen. Und das ist das Betreuungsverhältnis, ja, von Lehrern oder an der Uni eben Professoren zu Schülerinnen, Schülern, Studierenden. Ja. Und an der Schraube, also ich kann mich täuschen, jetzt wieder um Entschuldigung, da dreht kein Mensch.
Man muss leider sagen, die Schraube dreht sich aber in die falsche Richtung, die wird lose. Also wir haben, das ist ja das große Thema, Lehrermangel, Erzieherinnen, Erziehermangel, also.
Also, genau, und die mittlerweile sind wir da angekommen und ich bin echt keiner, der hier dieses Früher war alles besser Lied anstimmt. Ne? Aber als ich studiert habe, weiß ich noch, die Lehramtsstudierenden, die mit mir unterwegs waren, hatten immer Angst, dass sie dann sozusagen in diesen Überbedarf rein geraten und just wurden die Kapazitäten für die Lehramtsstudiengänge angehoben und dann wurde den Gymnasiallehrern, die da aus der Uni gegangen sind, gesagt, ja, tut mir leid, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Jahre niemanden oder so. Ich sag mal so, die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Wir sind in den Lehramtsstudiengängen und ich vermute mal Medizin und vielen anderen Studiengängen auch bei einem Unterangebot, weil überall da, wo Staatsexamina gemacht werden, können Sie nicht einfach so auf dem Papier mal neue Studienplätze, das können Sie machen da, wo Master- und Bachelorabschlüsse erworben werden, ja, können die nicht geschaffen werden und deswegen gibt es sie nicht. Und sollten PolitikerInnen sich jemals Gedanken um Bildung machen oder sollten eben Eltern oder einfach auch nur BürgerInnen, ja, sich Gedanken darüber machen, wie man Bildungspolitik verbessern kann. Da muss man Studienangebot schaffen und man muss das Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Belehrten verändern. Der ganze Digitalgedöns und so, das ist alles vollkommen nachrangig.
Ja. Also an der Stelle müssen wir nicht groß ausführen, aber vielleicht gerade vor den Pandemiebedingungen widersprechen, weil da hat man gemerkt, der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern war halt gerade deshalb nicht gut möglich, weil die Kompetenzen fehlten und die Geräte. Aber gut.
Sie geben mir die Gelegenheit zu differenzieren, Herr Frenzel. Ja. Die nutze ich gerne. Natürlich, ich würde sagen, das ist dann eine Folge davon, dass das Betreuungsverhältnis vernünftig ist, weil dann LehrerInnen auch auf die Idee kommen, sich da einfach mal reinzufuchsen und die Sache sozusagen zu regeln. Wohingegen Lehrer, die sowieso irgendwie an der Grenze immer sind mit ihren Kapazitäten, dann das als Gelegenheit nutzen, mal in Ruhe irgendwie die Bibliothek zu streichen oder was man da so hört.
Ja, aber ich meine, wir sind, Stichwort Kapazität, wir sind eben komplett unter der Kapazität, die wir bräuchten, um jetzt die Stellen zu besetzen, die wir besetzen wollen. Allein in einem Land wie Berlin nach den Sommerferien werden da 1.000 Lehrkräfte fehlen, sagt, glaube ich, der Senat sogar selber. Ja. Jetzt höre ich Sie sagen, ne, Studiengänge, ich habe die kleine Befürchtung, dass die Politik da in einem Tempo reagiert, dass wir das alles ausbauen und dann zu einem Zeitpunkt Lehrer fertig ausgebildet haben, wo wir vielleicht schon wieder einbrechende Geburtenzahlen haben und dann auf einmal wieder zu viel Lehrer. Das führt mich zu diesem Stichwort, was man ja jetzt probiert, notgedrungen, Quereinsteiger.
Ja, klar. 70% höre ich von meiner Frau, die selber Lehrerin ist, an Berliner Grundschulen der Neueingestellten sind Quereinsteiger.
Ist das ein Problem? Lassen Sie mal was zu.
Hallo? Ja, ich meine, wollen Sie jetzt, dass beim Deutschlandfunk nur noch Quereinsteiger moderieren und da irgendjemand von der Straße herkommt, so ein Mikro auf den Kopf kriegt und dann sagt jetzt mal Hallo?
Das sind mitunter nicht die Gast schlechtesten. Also, ist klar, es gibt natürlich wirklich auch pädagogische Notwendigkeiten und Dinge, die man lernen muss. Aber das ist jetzt wahrscheinlich wirklich die private Empirie. Ich habe da schon manche Leute gesehen, die sind in diesem Lehrerberuf gelandet und sind da goldrichtig. Und ich habe Leute gesehen, die hatten Jahre an der Uni Pädagogikausbildung und man denkt so, warum bist du überhaupt auf diesen Beruf gekommen? Du bist ja komplett fehl am Platz. Also es ist keine Garantie.
Ja. Aber wenn wir doch die ganze Zeit, der eine Satz, auf den wir uns doch wirklich alle einigen können, ich glaube alle im Bundestag und auch jeder auf der Straße.
Jetzt bin ich gespannt.
Bildung ist einfach eine ganz zentrale Ressource, finde ich kein schöner Begriff, aber ne, ganz zentraler Wert für die Zukunft unseres Gemeinwesens. Jetzt suchen Sie mir wen, der da widerspricht, sagen Sie Bescheid.
Nein, aber es ist ja auch die berühmte Binsenweisheit, die Sie da gerade geliefert haben.
Aber sollte das so sein, dann kann daraus nicht folgen, kann eigentlich jeder machen. Dass das dann auch funktioniert, das ist ja prima. Ja, aber wir professionalisieren, wenn ich es so sagen darf, jeden Mist. Was muss man eigentlich mittlerweile nicht auf Bachelor lernen, wo ich früher gesagt hätte, da so erklärt dir mal einer eine Dreiviertelstunde und dann machst du den Job halt. Nein, macht man jetzt alles mit dem Bachelor. Aber andere zu belehren und dabei den Erfolg sicherzustellen und auch zu ermessen, wo die Probleme liegen, das macht man mal so aus der Hüfte. Ich habe Zweifel.
Es ist ein großes soziales Experiment, das wir da gerade erleben. Ich bin gespannt auf die Bildungsstudien so in 4, 5, 6 Jahren, wenn wir sehen, welche Auswirkungen diese hohe Zahl der Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger hat. Ich bin noch nicht so pessimistisch wie Sie jetzt. Ich glaube, darin liegen auch ein paar Chancen, aber ich würde sagen, wir vertagen das, verabreden uns auch vorher wieder, aber sagen wir in 5 Jahren wieder Vorlage und dann schauen wir mal. Wir haben noch so ein paar große Fragen. Welche Corona-Schutzmaßnahmen funktionieren? Welche waren überflüssig? Was vielleicht sogar kontraproduktiv? Nach über 2 Jahren Pandemie sind das sehr virulente Fragen und endlich gibt es zumindest den Versuch von offiziellen Antworten darauf, nämlich vom Sachverständigenrat, den der Bundestag genau damit beauftragt hatte, das herauszufinden. Vor etwa einer halben Stunde sind die Expertinnen und Experten vor die Presse gegangen. Mit dabei für uns war Volker Findhammer, der jetzt zugeschaltet ist. Volker, was sind denn die Kernaussagen?
Jakobinen, die Latte war ja ziemlich hochgehängt. Dieser Bericht soll ja die Grundlage bilden für die weiteren Entscheidungen zum Infektionsschutzgesetz. Die alte Version läuft ja Mitte September aus und da sollen ja quasi dieses Gutachten die Grundlage bilden, um zu neuen Vereinbarungen zu kommen. Darauf hatte ja die FDP gedrungen. Aber wer jetzt gehofft hat, dass die Wissenschaftler einen Bericht vorlegen, in dem steht erstens, zweitens, drittens und alles wird gut, der muss sich tatsächlich getäuscht sehen. Ja, selbst nach der Einschätzung der Experten hat dieser Abschlussbericht nur eine eingeschränkte Aussagekraft und das vor allem, weil sie sagen, weil die Daten für eine wirklich fachübergreifende, begleitende Beforschung gefehlt haben. Außerdem hat die Kommission ja zu wenig Zeit gehabt und zu wenig Personal bekommen. Wir erinnern uns, Christian Drosten ist ja Ende April genau aus diesem Grund ausgestiegen aus dieser Kommission. Und aus der Vorstellung der Studie ergibt sich deshalb nur keine wirklich klare Bestätigung der deutschen Corona-Maßnahmen, die ja lange Zeit zu erheblichen Einschränkungen unserer Grundrechte geführt haben. Aber auch keine nachträgliche Ablehnung. Also fangen wir mal an bei dem Thema, was Sie gerade hatten. Ob Schulschließungen wirklich wirksam sind, bleibt offen. Die genaue Wirksamkeit müsse nämlich noch untersucht werden, heißt es da, weil man den Effekt von einzelnen Maßnahmen nicht wirklich prüfen könne. Auch der Nutzen von der 2G- und 3G-Zugangsregeln, die wir lange Zeit hatten, lässt sich derzeit nicht wirklich nachweisen. Zugangsbeschränkungen für Nicht-Geimpfte etwa zu Veranstaltungen oder in Geschäften, die könnten einen Effekt haben, aber der ließe nach einigen Wochen der Boosterimpfungen auch deutlich nach und der Schutz vor einer Infektion lasse ohnehin mit der Zeit deutlich nach und deshalb empfehlen sie ja wirklich, sollte die Politik mal wieder zu solchen Zugangsbeschränkungen kommen oder gezwungen sein, solle sie bei den derzeitigen Varianten und den Impfstoffen in jedem Fall eine Testpflicht auch für Geimpfte einführen und das lässt sich jetzt fortsetzen, auch bei der Maskenpflicht, eine eingeschränkte Empfehlung, nur dann, wenn die Masken gut sitzen. Also insofern, ich fasse es erstmal kurz zusammen, es gibt keine klare Empfehlung, wie es weitergehen soll. Dazu raten die Experten, das heißt auch die Politik wird sich weiter durchwursteln müssen.
Puh, ja, vielen Dank für diese Übersicht und für all die Zweifel, die da mitschwingen. Michael Koss, was heißt das für Sie als Politikwissenschaftler? Ist das so der Klassiker eigentlich, die Info, hey, das ist im politischen Raum, das muss politisch entschieden werden?
Ganz genau. Das, was man die Epistemisierung des Politischen, um mal ein bisschen hochzugreifen hier, nennt, ja, ja, also die Etablierung von Wissen als Grundlage politischer Entscheidungen, ne? Es funktioniert halt nicht. Punkt. Man entscheidet nicht in der Demokratie, das mag vordergründig paradox klingen, zwischen richtig und falsch, sondern zwischen Mehrheit und Minderheit.
Ja. Okay, aber man könnte an der Stelle ja sagen, und das höre ich raus, Volker Findhammer, wenn bessere Datenlagen gewesen wären, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte man vielleicht doch mehr
Interesse. Hätte Fahrradkette, wenn ich, Entschuldigung, reingrätschen darf. Ja. Also das ist so, Sie haben das auch mit diesen Entscheidungen über Verkehrsdelikte, ja, da hat man gedacht, wir machen ein Foto. Wahnsinn, jetzt haben wir alles im Griff. Als nächstes, na, die Fotos, die wurden vor Gericht, Überraschung, angestritten. Der war doch gar nicht schnell. So, dann kamen die Kameras. Ja? Jetzt geht's los. Ah, der Blinkwinkel lässt gar nicht richtig zu sagen, wer da jetzt mit wen wie überholt hat und so weiter. Dieser vermeintliche Versuch durch technische Hilfsmittel oder eben auch Wissen um die politischen Charakter von solchen Entscheidungen. Und das sind am Ende politische Entscheidungen. Weil selbst wenn wir alles wissen, wissen wir immer noch nicht, wo wir die Grenze ansetzen zwischen Wirtschaftswachstum, Sicherheit des Landes und Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Das sind am Ende immer noch. Und da können Sie Toddaten erheben. Jetzt bitte. Entschuldigung, Herr Findhammer.
Aber Herr Köst, gerade weil es politische Entscheidungen sind, muss man doch jetzt attestieren, dass die politische Latte zu hoch gehängt wurde. Denken wir
an die FDP, das ist Absicht,
die genau an dieses Gutachten daran geknüpft hat. Erst dann können Entscheidungen getroffen werden. Wenn ich dieses Gutachten mir jetzt vorläufig anschaue, sind wir nicht schlauer als zuvor. All das haben wir schon gewusst, was heute da nochmal an den Tag gekommen ist. Insofern sind wir aber in der Situation, dass mögliche politische Entscheidungen, beispielsweise zum Infektionsschutzgesetz, weder eingeleitet noch vorbereitet sind und man stolpert in den Herbst wieder, wie wir aus dem vergangenen Jahr das auch kennen.
Genau, Herr Findhammer, da würde ich jetzt das Wörterbuch FDP Deutsch, Deutsch-FDP mal kurz zücken und Ihnen sagen, wenn die FDP sagt, wir brauchen noch Zeit, wir müssen noch ein bisschen mehr Daten haben, dann heißt das auf Deutsch, wir haben keinen Bock. Wir wollen nichts machen. Mhm. Ja, und das ist passiert. Und dann hat also ein politischer Wille, der darauf abzielt, alles zu verschleppen und im Herbst eskalieren zu lassen. Und das ist das Ziel der FDP. Ja,
aber darf ich da mal fragen,
seinen Willen gebrochen.
Darf ich da mal fragen, Volker Findhammer, was steht denn im Wörterbuch Karl Lauterbach Deutsch? Da ist ja eine andere Einschätzung der Lage. Also, oder anders gefragt, wandern wir da jetzt in einen nächsten möglichen Koalitionsstreit?
Naja, der ist absehbar. Wenn man Karl Lauterbach verfolgt und auch das, was die Gesundheitsminister bislang empfohlen haben, dann wollten wir schon eine Reihe von Maßnahmen, beispielsweise die Maskenpflicht und oder weitere Schutzmaßnahmen frühzeitig in die Wege leiten. Aber Karl Lauterbach ist immer wieder ausgebremst worden, genau von der FDP, hat das auch öffentlich zugeben müssen. Jetzt darf man heute gespannt sein, wie die Gesundheitsminister der Länder, die sich ja heute gleich wieder zusammensetzen werden mit Karl Lauterbach, wie die das dann bewerten werden und wie dann der nächste Zeitplan aussieht. Aber eigentlich sind alle, die für mehr Maßnahmen plädiert haben, einschließlich der Gesundheitsminister der Länder, bislang ausgebremst worden, das auch in Teilen von der Koalition, vor allem, man muss es dann doch so deutlich sagen, von der FDP in dieser Koalition.
Volker Findhammer, vielen Dank für diese schnell zusammengetragenen Informationen zum Bericht der Sachverständigen. Wie sinnvoll sind welche Corona-Schutzmaßnahmen? Die Unklarheiten und Zweifel, die bleiben, die bitten wir zu entschuldigen. Wir konnten sie nicht besser liefern. Und ich sage an dieser Stelle einfach nur noch Dankeschön an den Professor für Politikwissenschaft an der Leuphana Lüneburg, Michael Koss. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.